Missing Link Original.
Wenn ich die Sozialdemokratie wäre, muss es, wenn es denn tatsächlich zu einem zweiten Kandidaten kommt, muss die Partei so geeint sein, dass man sagt, ist okay, schauen wir uns das an. Ja? Aber das muss auf einer gemeinsamen Basis, sonst wird das wirklich, wirklich, wirklich problematisch. Jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt sagen wir mal, der Christian Kern tritt an. Was hat er dann für eine Funktion, außer dass er Parteichef ist?
Auch das haben wir schon mal beleuchtet.
Ich weiß, haben wir auch schon mal gehabt.
Keine.
Ja.
Also außer Parteichef.
Ja, so, wird Andreas Babler deshalb um seine Entlassung bitten als Vizekanzler und Minister? Nein, wird er nicht.
Willkommen zum demoskopischen Podcast Das Orakel. Mein Name ist Peter Hayek, ich bin Meinungsforscher und Politikwissenschaftler und schaue mit Ihnen in die politische Gegenwart, immer wieder in die Vergangenheit und ab und zu auch in die Zukunft, die ja bekanntermaßen schwer zu prognostizieren ist.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, im neuen Jahr und zur 35. Folge von Das Orakel. Mein Name ist Michael Stebeck und mir gegenüber sitzt wie immer und auch 2026 Meinungsforscher Peter Hayek. Hallo Peter und Prosit.
Hallo Michi, Prosit, glaube ich, darf man nur am 1. Jänner sagen, deshalb ein frohes neues Jahr.
Gut, ein wunderschönes frohes neues Jahr. Liest du eigentlich als Meinungsforscher auch Horoskope?
Nein, aber Peter Klien hat mir damals bei, welche Wahl war das, was die Wien-Wahl oder eine andere Wahl, weiß nicht, ist er zu mir gekommen, da kannte man ihn noch nicht und da hat man damals gesagt, warum werden Sie nicht Horoskopschreiber, war das jetzt nicht gescheiter? Und ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, ich hätte antworten sollen, nein, weil da verdient man nicht so gut.
Ach so, ja. Mit dem Orakel ist es ja quasi ein Mittelweg zwischen ja, Forschung genau. Und Horoskop. In unserer Neujahrsfolge wollen wir uns, weil es kalendarisch passt, wollen wir analysieren, welche Erwartungen die Menschen an 2026 haben, mit welchen Sorgen, aber auch Wünschen sie auf das kommende Jahr blicken. Und dazu haben wir uns eine Studie von IMAS und eine vom Marketinginstitut genauer angeschaut. Und beginnen möchte ich mit der IMAS-Studie und die zeigt eins, die Stimmung im Land ist alles andere als gut.
Überraschung.
Ja. Spitzenreiter sind, auch das ist keine Überraschung, die Teuerung und die steigenden Lebenshaltungskosten. Für ca. 60% ist das die größte Sorge, gefolgt von der Zuwanderung mit 45% und der wirtschaftlichen Lage mit 44%. Jetzt ist ja im letzten Jahr, sagen wir, gegen Ende hin die Inflation doch wieder gesunken. Es sind einige Maßnahmen ergriffen worden, wie das billige Strompreisgesetz. Warum dominiert die Teuerung immer noch diese Sorgenliste?
Ja, das ist eine tatsächlich gute Frage. Vielleicht, weil es auch oft falsch verstanden wird. Weil
die Frage jetzt.
Nein, die Teuerung. Weil, ich erinnere mich an eine Headline von Österreich und Wolfgang Fellner, die gesagt haben, weil die Inflation geht zurück, jetzt purzeln die Preise. Und man muss sagen, nein, es purzeln nicht die Preise, ja. Sondern die jährliche Inflation hat halt nicht mehr diese Steigerung wie in den letzten Jahren, sondern sie fällt halt geringer aus. Was die Menschen immer vergessen, dass wir zum Beispiel in den 10er Jahren eine ganz, ganz stabile Inflation hatten, die, glaube ich, immer zwischen 1,5 und 2% war. Und das ist auch die gewünschte Inflation. Es soll ja nämlich nicht keine Inflation geben. Ja. Das sollen dann die Wirtschaftsforscher erklären, warum das so besser ist. Und jetzt gehen diese Preise halt nicht zurück. Das Interessante an der Sache ist aber, dass ja im vergangenen Jahr, im vergangenen Herbst nicht, aber die Jahre davor gab es ordentliche Gehaltsabschlüsse, die an oder sogar über der Inflationsrate gelegen sind. Das heißt, man hat versucht, über die gestiegenen Löhne einen Kaufkraftverlust zu verhindern. Mhm. Und wenn man jetzt den Wirtschaftsforschern Glauben schenkt, ist das auch gelungen. Problem auf der anderen Seite, wir haben uns in manchen Sektoren wie in der Industrie aus den Märkten gepreist oder zumindest die Konkurrenzsituation für unsere Unternehmer nicht erleichtert dadurch. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Trotzdem, gefühltermaßen haben die Menschen das Gefühl, es ist alles wahnsinnig teuer geworden. Es stimmt ja auch, es ist ja auch teurer geworden, aber gibt auch die Löhne, die mitgezogen haben. Jetzt gibt es aber Erhebungen, die sagen, naja, du weißt, es gibt ja den Warenkorb zur Inflation. Ja, da sind dann halt auch die Laptops und so Sachen drin. Mhm. Und da ist immer der Hinweis, na ja, aber ich kaufe mir halt nicht jede Woche einen Laptop. Ja?
Nicht.
Nein, sondern man sollte einen kleineren Warenkorb machen, wo das alltägliche Leben einfach nur abgebildet ist. Und dort sagen uns die Wirtschaftsforscher, kann es schon sein, dass es Haushalten mit geringeren Einkommen, wo auch möglicherweise die Löhne nicht so mitgezogen sind, dass es dort natürlich zu nicht nur einer gefühlten Teuerung kommt, sondern die haben eine echte Teuerung, weil eben das nicht Schritt gehalten hat mit der Lohnentwicklung. Dementsprechend hat es schon eine Berechtigung. Das Thema wird uns durchwegs längere Zeit begleiten, auch wenn, glaube ich, fürs nächste Jahr ist eine knapp über 2%ige Inflation prognostiziert, wobei wir wissen, wie das so ist mit den Prognosen. Ne?
Ja, deswegen sitzen wir ja auch da. Was interessant ist, und jetzt kommen wir damit zur Market-Umfrage, also auf deiner Seite haben wir diese vielen Sorgen, es gibt natürlich auch Wünsche, um das noch kurz einzuschieben, also der größte Wunsch für 2026 ist weiterhin Gesundheit. Aber
das ist aber echt Hauptsache gesund sein. Ja,
ist auch, könnte man, Zwischenfrage, was sagt das über eine Gesellschaft aus, wenn Gesundheit der größte Wunsch ist? Dass wir sehr alt sind?
Dass es sehr krank ist. aber das ist verständlich, weil Gesundheit natürlich so unmittelbar gespürt wird. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, wenn man sich die Gesundheitsdaten der österreichischen Bevölkerung anschaut, dann ist der Wunsch nach Gesundheit.
Vater des Gedankens.
ja, genau. Ist der Wunsch nach einer Gesundheit immer größer als das Zutun, damit wir gesund leben.
Obwohl auch in dieser Studie wiederum, was sind die größten quasi Ankündigungen fürs nächste Jahr? Das ist mal gesund leben, Sport betreiben.
Ja klar, das ist der Neujahrsvorsatz, genauso wie jetzt der Dry January, so wahnsinnig
beliebt man ist. Wie January und Dry January, genau.
Wo ist es?
der vegane Jänner.
Der vegane Jänner, yes, der Anno, ja. Naja, das wird ganz, ganz furchtbar. Wie gesagt, dieser Wunsch ist immer ausgeprägt und dieser Wunsch war natürlich immer da. Spannend ist das deshalb, um jetzt wieder auf die ernsthafte Ebene zu kommen, weil ja die Menschen sich, glaube ich, aktuell mehr Sorgen um das Gesundheitssystem machen.
Das spielt da mehr rein.
Das spielt da mittlerweile sehr, sehr stark rein. Die Pandemie hat wahrscheinlich auch noch ihren Teil dazu beigetragen. Aber was die Menschen halt schon in Österreich erleben, dass das System, das Gesundheitssystem nicht mehr so aus ihrer Sicht funktioniert, wie sie es gerne hätten. Was heißt das? Früher war es so, du bist zu einem Wahlarzt gegangen, von denen es gar nicht viele gab, oder zum Privatarzt, wie man früher gesagt hat, wenn du halt einen ganz schnellen Termin wolltest oder halt dich besser und wohler dabei gefühlt hast oder du vielleicht eine Zusatzversicherung hattest. Aber der ganz, ganz große Teil ist natürlich zum Kassenarzt gegangen. Und das hat sich natürlich sehr, sehr, sehr gedreht. Man wartet auch längere Zeit auf Operationen, die keine Akutfälle sind. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Akut wirst du in Österreich natürlich as soon as operiert. Und das spielt dann natürlich hinein. Also wir wissen, dass es ja 5 Themen gibt, die sich auch hier schon abgebildet haben, aber die 5 Hauptthemen sind nach wie vor eben das Thema Migration, das Thema Teuerung, das Thema Gesundheit, das Thema leistbares Wohnen und auch wenn das jetzt diese beiden Umfragen so nicht abbilden und auch unsere Umfrage, die wir für den Integrationsparameter oder das Integrationsparameter, das wir gemacht haben, nicht abbildet, das Thema Klimawandel und Umweltschutz ist nach wie vor unter den Top-Themen, insbesondere dann, wenn man die Bevölkerung nicht gestützt fragt, wie es hier in den meisten Fällen gemacht worden ist, sondern wenn man eine offene Fragestellung ist, welche Themen brennen dir und deiner Familie unter den Nägeln, dann ist das Thema auch immer dabei.
Einen Punkt, der vor allem in der Market-Umfrage zum Tragen kommt, ist, dass wir trotz dieser großen Sorgenlast es so ist, dass viele Menschen sagen, dass es ihnen persönlich eigentlich gut geht. Also wir haben so diese Schere zwischen allgemeinem Pessimismus und persönlichem Optimismus. Hast du eine Erklärung für dieses Auseinanderklaffen zwischen Eigenwahrnehmung und Gesellschaftsbild?
Ja, also erstens, that's not new. Wir hatten das immer. Nur war der Abstand nicht so groß zwischen der eigenen Einschätzung und der Einschätzung des Wirtschaftsstandorts oder des österreichischen Staates. Ist auch bis zum gewissen Grad verständlich, weil wir hören ja eigentlich immer nur Negativbotschaften. Ja, jetzt die wirtschaftliche Stimmung hält sich ein bisschen auf, aber wie Christoph Bartelt wieder vom Fiskalrat schon wieder gesagt hat, wir werden für 27, 28 werden wieder einige Einsparungen nötig sein.
Gibt es eine Zahl dazu aus dieser IMAS-Studie? Nämlich, also sie sagen schon 41%, dass bis Ende 2027 es wirtschaftlich sich erholen wird. Aber es gibt 14%, die sagen, es wird nie wieder so gut werden oder nie wieder so werden wie früher.
Es wird nie wieder.
Jetzt müsstest du deinen berühmten Satz sagen, früher war
alles besser.
Danke.
Ja, aber das ist ja, ich möchte nicht schon wieder erwähnen, wie wir in die Vergangenheit
blicken. Das kommt dann ein bisschen später, liebe Hörer.
Ja, genau. Aber wie gesagt, also das kennen wir, das hatten wir schon immer. Das Interessante ist, dass es so auseinanderfällt, weil ich müsste mir ja eigentlich denken, naja, wenn es mir und meiner Familie und dem Haushaltsbudget gar nicht so schlecht geht, warum soll es denn dem Land schlecht gehen? Weil wir sind ja nicht bei Ludwig dem 14., 16., wurscht, der gesagt hat, der Staat bin ich, sondern der Staat sind halt wir alle. Und wenn wir es als gemeinsames Ganzes verstehen, dann müsste uns eigentlich klar sein, na gut, wenn es uns nicht so schlecht geht, dann kann es dem Land eigentlich auch nicht so schlecht gehen. Was wir wissen, haben wir auch schon des Öfteren erwähnt in diesem Podcast, 10% der Haushalte, die stehen finanziell wirklich unter Wasser. Mhm. Und das sind ja nicht wenige Haushalte, das sind über 400.000 Haushalte in Österreich. Und die muss man sich kümmern. Dem Rest geht es mal mehr, mal weniger, aber die stehen auf finanziellen, nennen wir es mal so, diese Haushalte stehen auf finanziellen soliden Beinen.
Vielleicht kurz dazu die Zahlen, nämlich eine große Mehrheit sagt, dass sie selbst ein gutes Leben führen. Davon 28% sagen ja auf jeden Fall und 55% sagen alles in allem eher schon. Also das ist eine riesengroße Mehrheit.
Und das ist das österreichische Understatement.
Ja, genau. Und demgegenüber stehen, dass in dieser Market-Umfrage nur 21% sagen, dass sie mit Optimismus ins neue Jahr blicken und das ist einer der geringsten Werte, die jemals gemessen wurde. Also das
genau.
geht
hin. Das haben wir im Längsschnittverlauf bei der IMAS-Studie ja auch. Ja. Da sieht man ja ganz spannend, dass wir zwischen den Mitte der 80er bis Lehman fast durchgehend eine optimistische Sichtweise hatten. Dann kam 2008 die Lehman-Krise, dann ist es runtergegangen, dann ging es aber schon wieder rauf. Auch die 10er Jahre waren eigentlich eine sehr optimistische Zeit. Da gab es den Hacker 2015 mit der Syrien-Krise, aber auch davon haben sich die Menschen wenig beeinflussen lassen. Und jetzt ist es so, mit Beginn der Pandemie
und den vielen anderen Krisen, also der Multikrise.
Richtig, genau. Ist das runtergefallen und seitdem haben wir eigentlich keine optimistische Sichtweise mehr. Also man könnte eigentlich sagen, seit 2020, 2021. Mhm. Ja? Und das tut mit uns allen schon etwas.
Ja. Besonders stark, und auch das ist nichts Neues, ist der Pessimismus unter den FPÖ-Wählerinnen. Ist es jetzt so, dass diesem Bevölkerungsanteil wirklich so viel schlechter geht oder ist das einfach der Ausdruck von Unzufriedenheit? Also sind unter den FPÖ-Wählerinnen besonders viele von diesen 10%, die sich das Leben wirklich nicht leisten können? Oder?
Ja, also wir haben unter der Freiheitlichen Wählerschaft einen signifikant höheren Anteil an Menschen, die sagen, ich kann mir, wie soll ich sagen, es geht sie finanziell einfach nicht, manchmal nicht aus, der ist höher als Überraschung bei Neos, in der Neos-Wählergruppe. Ja. Aber auch signifikant höher als unter den sozialdemokratischen Wählerinnen und Wählern. Aber die Freiheitliche Partei hat ja in den Umfragen mittlerweile so einen hohen Anteil, also jetzt machen wir es ganz konservativ und sagen, ein Drittel der Wähler, das liegen wahrscheinlich ein bisschen höher, aber ein Drittel der Wähler wählt
kommen
freiheitlich.
Kommen gleich bei der Sonntagsfrage dazu.
Ja, aber, ja. Genau, kommen wir eh noch zur Sonntagsfrage. Und nein, denen steht nicht in das Wasser bis zum Hals. Mhm. Also natürlich hat die freiheitliche Wählerschaft auch Menschen mit den Haushalten leben, die auf total soliden Beinen stehen. Aber die freiheitliche Partei wird wie jede andere Partei ja auch aus unterschiedlichen Gründen gewählt. Ja? Mhm. Also die einen sagen, mir geht's nicht gut und Herbert Kickl wird dafür sorgen, dass mir wieder besser geht. Sagen wir ja. Die anderen sagen, ich wähle die Freiheitlichen wegen der Migrationspolitik. Die nächsten sagen, weil in diesem Land keine Wirtschaftsreformen vorangehen. Ja, also es gibt eher unterschiedlichste Gründe. Die nächsten sagen wieder, weil wir der Babl und der Stocker unsympathischer sind als der Kickl und so weiter und so fort. Aber nein, nicht allen oder nicht dem Großteil der freiheitlichen Wählerschaft steht das Wasser finanziell bis zum Hals.
Okay. Diese allgemeine schlechte Stimmung in der Bevölkerung hat natürlich auch politische Konsequenzen. Jetzt sind wir bei der Sonntagsfrage und der Kanzlerinnenfrage. Du hast gesagt, ein Drittel. Laut der Market-Umfrage der letzten steht die FPÖ bei 37%. Also ja, das ist ein bisschen über ein Drittel, wenn man jetzt die Schwankungsbreite so mitnimmt. Die ÖVP kommt auf nur mehr 19%. Also das ist fast 7% weniger als bei der Nationalratswahl. Die SPÖ liegt bei 18%, die Grünen bei 11% und die Neos bei 10%. Jetzt liegt die FPÖ ja schon seit über einem Jahr oder eigentlich seit der Wahl deutlich vorne.
Oder, ja, also auch vor der Wahl schon.
Stimmt, ja. Aber sie hat sie noch ausgebaut irgendwie. Ja. Und die ÖVP erlebt aktuell mit 19% wirklich ein historisches Tief. Und wenn man da jetzt noch weiter reingeht und sich die Kanzlerfrage anschaut, dann ist Christian Stocker nur mehr bei 10%. Mhm. Was ist da los?
Überzeugt nicht, Punkt. Ende. Aber was ist da los? Es ist relativ simpel. Herbert Kickl, der ja in der Kanzlerfrage bei über 30% auch liegt, hat für seine Wählergruppe ein ganz klares Profil, glaube ich, haben wir schon 100 Mal gesagt. Und das ist bei Christian Stocker und bei Babler, der ja, glaube ich, bei 6% liegt, eben nicht der Fall. Mhm. Das ist mal die verkürzte Variante. Abgesehen davon hat es natürlich ein Oppositionspolitiker, wenn er noch dazu wie Kickl das Geschäft beherrscht, viel leichter, als wenn du in einer Regierung bist und aus einer Dreierkoalition mit unterschiedlichsten Positionen und den Staat auch noch sanieren sollst. Ne? Bei Stocker kann man wenigstens sagen, er war schon vorher dabei. Babler und Meidl Reisinger kommen ja quasi in dem Fall wie die Jungfrau zum Kind. Ne? So, das Interessante ist bei der Market-Umfrage aber ein anderer Wert, nämlich dass ein Drittel der Befragten sagt, keiner von denen. Und das zeigt wieder, dass die Stärke Kickls, das wird zwar die freiwilligen Zuhörer und Hörerinnen nicht so freuen, aber die Stärke von Kickl ist eigentlich die Schwäche der anderen. Also würden da möglicherweise andere Kandidaten dabei sein, wäre zumindest der Vorsprung von Herbert Kickl nicht so stark. Aktuell ist es für Kickl eine Gmadewiese. Er ist halt in der Kommunikation sehr gut, sehr zugespitzt. Er kann das politische Geschäft einfach, was nicht heißt, dass er dann in einer Bundesregierung auch realisieren würde, aber das Geschäft der Opposition, das kann er, das ist überhaupt kein Thema. Und die anderen haben dem aktuell wenig entgegenzusetzen. Und die Erfolge der Bundesregierung werden sich möglicherweise erst zeigen, weil sie noch sehr, sehr diesem Klein-Klein verhaftet sind. Und wir brauchen halt bei gewissen Dingen größere Reformschritte. Bartelt fordert die auch immer wieder ein. Mhm. Aber es ist natürlich wahnsinnig unpopulär, den Menschen zu sagen, ihr müsst halt jetzt länger arbeiten, wobei lustigerweise, das wäre ja ein Langfristprojekt. Mhm. Wir führen jetzt nicht ab morgen mit 67 Pensionsalter ein, sondern das würde erst in den 40er Jahren greifen. Ja. Ja. Also man könnte sich da schon ein bisschen was trauen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Du hast es gerade schon en passant erwähnt, nämlich die Stärke der FPÖ ist die Schwäche der anderen Parteien. Und da möchte ich eine weitere Umfrage jetzt noch aufs Tableau bringen, nämlich nicht nur der Standard hat eine Sonntagsfrage-Umfrage veröffentlicht, sondern auch die Kronenzeitung. Die kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, hat aber noch eine Zusatzfrage gestellt und damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik.
Die Zahl der Woche.
Die Zahl der Woche ist 24. Die Kronenzeitung hat nämlich auch abtesten lassen, auf wie viel Prozent die SPÖ käme, wenn Christian Kern der Parteichef wäre. Und mit Kern käme die SPÖ auf 24%, im Gegensatz zu 18% mit Andreas Babler. Das ist einmal ein ziemlicher Unterschied und zeigt auch ungefähr das, was du gerade gesagt hast, dass es um die Schwäche geht. Das haben wir schon wieder, die Parteichef-Diskussion. Möchtest du noch etwas Neues dazu sagen?
Da gibt es viel zu sagen. Ja. Das Interessante ist an dieser Umfrage, also ich habe den einen oder anderen Kritikpunkt auch, aber das Interessante ist, man hat ÖVP mit Kurz abgetestet, genau. Der da auf 22 kommt. So, das ist deshalb wichtig, dass wir dazu sagen.
Die SPÖ, willst du? Will ich?
Nein, du,
ich wollte einfach sagen, dass die SPÖ damit wieder auf Platz 2 läge. Also ich würde auf 24% und die ÖVP mit Kurz, bitte, ja, käme auf 22.
Ja, so. Und das ist jetzt, wo ich sage, da bekomme ich jetzt ein Problem. Also grundsätzlich kann man das schon machen. Wir haben das auch im Jahr 2017, kann ich fast keiner mehr erinnern, für ATV damals gemacht und haben wir damals Mitterlehner rausgenommen und statt ihm Kurz eingesetzt.
Okay.
Und das Interessante war, das haben wir gemacht damals im Februar 2017, da war eigentlich noch gar keine Wahl absehbar, die wurde erst später ausgerufen vor dem Sommer. Aber die Umfrage war wirklich exakt das Wahlergebnis dann von der Nationalwahl 2017.
Chapeau.
Nein, das ist natürlich reiner Zufall gewesen, aber was ich sagen möchte ist, man kann das schon machen, um mal Potenziale abzutesten. Mhm. Also das ist in Ordnung. Die Interpretation ist nicht mehr in Ordnung, weil diese 2 Punkte Unterschied sind erstens kein signifikanter Unterschied. Mhm. Also zu sagen, die SPÖ lege mit dem Kern vor Kurz, na, das schauen wir uns einmal an.
Mhm.
Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, es ist wieder einmal eine reine Online-Befragung.
Mhm.
Und wir wissen, dass insbesondere bei Online-Befragungen es einen Negativ-Bias für die ÖVP gibt. Warum? Weil die älteren Wähler, also weil die ÖVP eine sehr starke Wahl hat, bei unseren Hörerinnen und Hörer wissen es eh schon, weil wir das fast jedes Mal erwähnen. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die ÖVP den Tick höher liegen könnte. Also, dass jetzt die SPÖ mit Kern Platz 2 hätte, das würde ich mal in den Bereich des Gerüchts mal geben.
Die SPÖ mit Kern ist ja aber auch ein Gerücht.
Naja, genau. Das ist mal die nächste Geschichte, weil wird Kern beim Parteitag im März antreten? Jetzt gibt es nämlich die erste Hürde, dass er nämlich antreten kann. Da muss der Parteivorstand dem zustimmen. Und der Parteivorstand der SPÖ, glaube ich, hat 51 Personen. Das heißt, er muss 26 Stimmen dafür haben. Und jetzt wissen wir nämlich aus der Debatte damals Renti Wagner versus Doskozil, wo dann Babler herausgekommen ist, wie sinnvoll das manchmal ist, dass man es auf einem Parteitag so in Richtung Kappenverabstimmung ankommen lässt. Insbesondere dann, wenn man und jetzt die Kronenzeitung hat es in Auftrag gegeben, kann aber durchaus sein, dass der ein oder andere in der SPÖ durchaus Interesse auch daran hatte, dass es so eine Umfrage in den in Medien gibt und nicht ganz unglücklich darüber sind. Aber wenn ich nicht die Wiener SPÖ und die Gewerkschaft, also Katzian und Co., zumindest so auf der Seite habe, dass sie sagen, na gut, schauen wir es uns an, dann kann das in den ähnlichen Fiasko enden wie der letzte Parteitag, wo man sich dann am Schluss dann noch dazu verzögert
hat. Ich wollte gerade sagen, da brauchst du nicht einmal eine Excel-Tabelle.
Ich wäre, und ich habe das in einem Kurier-Interview zum Jahreswechsel, da können wir dann auch verlinken, kann man sich dann auch nachhören mit Martin Gebhardt, mit dem Chefredakteur, habe ich das schon gesagt. Ich bin da sehr vorsichtig. Mhm. Also wenn ich die Sozialdemokratie wäre, muss es, wenn es denn tatsächlich zu einem zweiten Kandidaten kommt, muss die Partei so geeint sein, dass man sagt, ist okay, schauen wir uns das an. Ja? Aber das muss auf einer gemeinsamen Basis, sonst wird das wirklich, wirklich, wirklich problematisch. Jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt sagen wir mal, der Christian Kern tritt an. Was hat er dann für eine Funktion, außer dass er Parteichef ist?
Auch das haben wir schon mal beleuchtet.
Ich weiß, haben wir auch schon mal gehabt.
Keine.
Ja.
Also außer Parteichef.
Ja, so, wird Andreas Babler deshalb um seine Entlassung bitten als Vizekanzler und Minister? Nein, wird er nicht. Ja. Also es ist vieles so unausgegoren, dass ich sage, puh. Also wenn ich da nicht einen zumindest klaren Fahrplan habe, hinter dem große Teile des Parteivorstandes und der Partei stehen, und wenn sie es auch schon nicht unterstützen und sagen, ist okay, schauen wir es uns einmal an, dann ist die Geschichte heikel. Ja. Das ist einfach so.
Du hast gerade gesagt, dass es möglicherweise Leute gibt innerhalb der Partei, die sich das wünschen und deswegen solche Themen immer wieder aufbringen. Etwas, was ich jetzt nicht unerwähnt lassen möchte, beziehungsweise dich fragen, im Artikel wird auch der Geschäftsführer des Instituts, die Umfrage gemacht haben, nämlich das ist das Institut für Demoskopie und Datenanalyse zitiert, das ist der Herr Christoph Haselmeier. Und er wird zum Beispiel damit zitiert, dass er sagt, in der SPÖ versammelt sich immer mehr hinter dem Motto BMW, also Babler muss weg und die Gruppe muss Christian Kern zum Antritt bewegen, seine Werte sind positiv und stabil. Ist das noch eine Analyse oder ist es schon politische Agitation?
Also ich kommentiere die Kollegen ungern und am besten ist man erspart sich das. Aber ja, in diesem Zusammenhang muss ich sagen, also da sind wir von der Analyse durchaus entfernt, also insofern das mit dem BMW. Aber lassen wir das einfach.
Gut, dann agitiere ich jetzt auch mal, nämlich in Richtung Ende der Sendung. Das war unsere erste Folge im neuen Jahr, die 35. Folge. Auch 2026 gibt es an dieser Stelle unsere traditionellen Hinweise. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Frage haben oder sich zu einem Thema in dieser Folge äußern wollen, schreiben Sie bitte sehr gern an frag@dasorakel.at. Diese Folge und alle anderen auch gibt es zum Nach- und Immerwiederhören auf www.dasorakel.simplecast.com und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag, den 22. Jänner 2026. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Orakel.
Missing Link.